gewesen wäre, muss ich immer an. Ich muss immer an schönen Abend. Also jede Zeit, die man im Krishna-Bewusstsein hat, ist eine schöne Zeit. Also wenn man sich dann im Nachhinein zurückerinnert, besonders an die echten Medien-Spaziergänge, das war wirklich sehr rein. Also es waren wirklich so sehr Stationen von meinem Leben. Wo man dann an den Berg vorbeigegangen ist und wir haben so vier Stationen. Entweder erklärt oder Fragen gebildet, wo die diskutiert haben. Ich möchte heute etwas sagen, was ich eigentlich sonst nur in einem kleinen Kreise sagen würde. Das ist etwas über spirituelle Lebensprinzipien, nach denen ich persönlich mein Leben ausrichte. Das allererste Mal, wo ich in den Tempel kam, in Hamburg, hatte der Vortragsgebende im Sonntagsfest etwas sehr Interessantes gesagt. Er hatte richtig meine Aufmerksamkeit erweckt, indem er sagte, im spirituellen Leben geht es darum, die Fußspuren der großen Acharyas zu folgen. Er erklärt dann, was die großen Acharyas seien. Das sind die großen spirituellen Meister, die die Vollkommenheit erreicht haben. Und er gab dann ein Beispiel. Das Beispiel von einem Bergführer, der schon oft eine unwegsame Strecke gegangen ist und dann den Leuten, die hinter ihm kommen, also hinter ihm hergehen, genau sagen kann, tu den linken Fuß hierhin und den rechten Fuß dorthin und so kannst du das Hindernis dieses hochaufragenden Berges überbrücken. Und wenn man einem Bergführer also folgt und ihn nachklettert, wenn ihr so wollt, seinen Fußspuren folgt, wird man etwas tun können, was einem sonst unbezwingbar erscheint. Ich weiß einmal, dass wir mit Medini Pati, den hatte ich gebeten, können wir nicht mal ein bisschen klettern, und er hat dann lange überlegt, weil er wusste, dass wir in dem Sinne nicht eingeweihte Kletterer waren, und hat dann einen tollen Pfad gefunden, der ein bisschen anspruchsvoll war. Ich weiß noch, ich habe auch immer noch eine Erinnerung dran. Ich habe mir nämlich diese linke Hand aufgeschabt und beim Zuheilen hat sich da so eine Erinnerungsmond gebildet. Und so weiß ich immer noch, jedes Mal, wenn ich auf meine linke Hand schaue, wie ich diesen anspruchsvollen Kletterpfad hochgegangen bin, wo ich wirklich am Anfang dachte, das schaffe ich nicht. Ich weiß noch, wir gingen da so längs und dann war eine Abzweigung da, nur für fortgeschrittene Kletterer. Und dann habe ich natürlich gesagt, genau, das ist genau für mich. Und dann stand ich dann schließlich vor dieser Wand. Die war also, die wird lächeln, das wird ganz einfach im Grunde gewesen. Aber wenn man dann das erste Mal da steht, denkt man, also das, wie soll ich das schaffen? Das geht so. Da muss man ja eine Spinne sein, um da die Wände hochzukommen. Und Benini sagte, das geht ganz einfach und ist dann losgeklettert. Und dann sind wir ihm nach und haben das alles also wirklich genauso gemacht wie er, weil das war Vorausbedingung, sonst stürzt man ab. Wenn man da hochtänzelt und dann auf ein Gleichgewicht kommt, dann muss man immer, ich glaube, mindestens drei, also Bein, linkes Bein, rechtes Bein und eine Hand am Felsen sein und nicht jetzt nur auf einer Zehe da stehen und dann und solche Sachen machen. Und dann sind wir hochgekommen. So, dieses Prinzip hatte eben der Devotee im Sonntagsfest erklärt, wo ich das erste Mal im Tempel war. dass wir können ein großes spirituelles Ergebnis erlangen und Hindernisse überwinden, die wir sonst nicht überwinden können, wenn wir den Fußspuren folgen der vorangegangenen Heiligen, der vorangegangenen Acharyas. Und ich weiß noch, ich war wahnsinnig nervös, als ich das erste Mal im Tempel war. Das war überhaupt nicht mein sozialer Hintergrund. Ich fühlte mich sehr nervös, aber diesen einen Punkt habe ich mir echt nie gemerkt, bis heute. Und natürlich habe ich vieles in meinem Leben dann dazugelernt, warum das so ist, dass man, wenn man den Fußspuren eines anderen folgt oder dem Beispiel eines anderen folgt, warum man dann Erfahrungen machen kann, die einem sonst eben nicht zugänglich sind, die man sonst nie macht. Ich habe zum Beispiel auf meiner Suche nach Erläuterungen hierfür etwas bei den Indianern gefunden. Die Indianer sagen, wenn du mich verstehen willst, dann gehe für einen Tag in meinen Mokassins. Nicht, womit sie meinen, dass man genau das Gleiche tut. Man geht nicht nur, man reitet vielleicht auf den schnellen Prärieponys, den Bisons hinterher und macht halt die Erfahrung und dann tut man auch machen wir Manitou Schein im entscheidenden Augenblick und dann hat man also die Erfahrung eines Prärie-Indianers, eines Coyote oder Apachen gemacht, weil man einfach mal so lebt wie die. Für den gelangweilten Menschen von heute gibt es auch dieses Prinzip, indem man ihm sogenannte Erlebnisurlaube anbietet, wo der mal was ganz anderes macht. Kanu fahren auf dem Amazonas und dann mit den Piranhas also in diese Erlebniswelt einsteigt, die ihm sonst überhaupt nicht zugänglich ist. So im spirituellen Leben, ich habe jetzt ein paar Beispiele genommen, nehmen wir auch dieses Prinzip an. Das heißt, wir folgen dem Beispiel einer großen Seher. Ich sehe zum Beispiel das als eines der ganz wichtigen Vorteile, die ein Mensch hat, der einen spirituellen Meister angenommen hat. Der kann sein Beispiel sehen, sich durch sein Beispiel inspirieren lassen und dann eben etwas unternehmen in seinem Leben. Folgt diesem Beispiel und dann kommt er in eine total neue Erlebniswelt, die ihm an und für sich verschlossen geblieben wäre, die er sonst niemals hätte betreten können, wo ihm der Schlüssel zugefehlt hätte, vielleicht auch sogar der Mut gefehlt hätte, das überhaupt mal in Betracht zu ziehen. Nun, wie gesagt, der Devotee sprach darüber, der Geweihte sprach darüber an diesem folgenschweren Sonntagnachmittag, wo ich mein erstes Sonntagsfest in einem Hare Krishna-Tempel erlebte und sehr beeindruckt war davon. Und obwohl ich damals noch nicht so weit war, dieses Prinzip anzuwenden, habe ich mir das gemerkt und auf den Zeitpunkt gewartet, wo ich diese Prinzipien in mein Leben bringen könnte. Und diese Prinzipien stehen jetzt bei mir in meinem Datumsplaner, so nenne ich das, ist wahrscheinlich mein erfundenes Wort. Da plane ich so meine Wochen mit. Hier seht ihr, was ich alles so mache. Das ist diese Woche, die ist noch nicht. Das ist die vergangene Woche. Und so weiter. Und richte mein Leben bewusst aus nach solchen Prinzipien, die ich gelernt habe von meinem spirituellen Meister und auch von vergangenen Acharyas. Und heute wollte ich sehr gerne darüber einmal sprechen. Ich wollte heute nicht einen abstrakt philosophischen Vortrag halten, sondern einen sehr konkreten Erlebnisbericht aus meinem eigenen Leben geben. Und deswegen als Tushta Krishna als wir in der Vorbereitung für diesen Nachmittag waren und das unser erstes Gespräch darüber gesprochen hatte, fragte er mich, würdest du gerne viele Gäste haben? Sollten wir eine Werbung machen und vielleicht ein größeren Raum, der Stärke bieten? Oder was schwebt dir vor? Und ich sage, nein, ich möchte in einem sehr kleinen Kreis sprechen, einem vertrauten Kreis von Menschen, die ich kenne. Und dann seid ihr irgendwie heute gekommen durch Krishnas Barmherzigkeit. Und so möchte ich euch mit meinem eigenen Beispiel, durch mein eigenes Beispiel etwas zeigen, was man machen kann. Also ich habe ein Leitmotiv in meinem Leben. Das ist ein Text aus dem Bhagavatam. Das ist so ein bisschen meine Vision für mein Leben. Hier ist sie. Ich werde den unüberwindlichen Ozean der Dunkelheit und Unwissenheit überqueren, indem ich Zuflucht suche bei den Lotusfüßen Mukundas, des Krishnas, und gefestigt bin in seinem hingebungsvollen Dienst. Dies wurde von den vorausgegangenen Acharyas gemacht, die in Hingabe zum Herrn, der höchsten Persönlichkeit Gottes, verankert waren. Also das ist etwas, woran ich mich jeden Tag erinnere, als die Mission meines Lebens. Ich möchte den unüberwindlichen Ozean der Unwissenheit des materiellen Lebens überqueren, indem ich Krishna diene, der auch als Mukunda bekannt ist, derjenige, der Befreiung erlangt. Das ist mir immer im Auge. Vorgestern haben wir uns ein Haus angeschaut, wo der oberste Chef der Deutschen Bundesbahn drin gelebt hat, Herr Medon. Medon oder Menon oder irgend sowas. Und Gadata, der unglaublich beeindruckt ist von weltlichen Dingen, sagte dann, oh, hier hat Herr Medon gelebt und da ist Graf Otto Landsberg immer ein- und ausgegangen. Das hatte der Vermieter auch gesagt. Das ist ein Grund, sich das Haus zu mieten. Und dann habe ich gesagt zu der Dana, ich weiß aber, dass das ein ganz armes Würmchen ist. Und Graf Otto von Landsberg ist auch eine Flamme. Der ist so angehaftet, er macht solche Dinge. Und hab also geantwortet, obwohl der Vermieter und Gadata total beeindruckt waren von diesen Dingen, habe gesagt, die versinken alle im Ozean der Unwissenheit. Ich möchte sie überqueren. So habe ich dann gesagt. Und ich wollte euch das mal zeigen, wie so ein Mission Statement, so eine Missionssache, so ein Ziel. Also in all die Bereiche des Lebens hineinstrahlt. Ich habe es jetzt mal ein bisschen heftig gesagt, damit man, ich habe nicht genau diese. Doch, ich habe ein armes Würmchen gesagt, aber weil zufällig kenne ich durch meinen Vater, weiß ich, dass dieser arme Bundesbahnchef nur Aktien im Kopf hat und ein fürchterlich beziehungsunfähiges Leben führt, weil er so ein entsetzlicher Materialist ist. Wir sind ja von der gleichen Familie, ich kenne die ja deswegen habe ich dieses liebevolle Wort gebraucht, armes Würmchen. Es geht mir in diesem Leben wirklich darum, das materielle Leben hinter mir zu lassen und mich nicht in das zu verstricken. Und so weiter. Und da habe ich natürlich mir Gedanken gemacht, wie kann ich dieses Ziel erreichen? Und habe drei Dinge für mich identifiziert, die ich mich jeden Tag kümmere. Nama Ruchi ist das eine. Das zweite ist Vaishnava Seva und das dritte Jiva Daya. Ich werde es für euch übersetzen. Nama Ruchi heißt, dass ich den heiligen Namen Krishnas versuche zu chanten, indem ich mir bewusst werde über meine Beziehung zu Krishna. Dass ich also Krishna damit anspreche, dass ich zu Krishna rufe, hey Krishna, hey Radhe. Und natürlich dann durch diese sehr persönliche Art des Chantens einen Geschmack im heiligen Namen entwickle. Das ist für mich sehr wichtig. Das, wenn ich zu Krishna will, muss ich ja jetzt schon mich in Krishna verlieben, eine Anhaftung zu ihm haben, sonst verliere ich dieses Ziel aus den Ohren und will dann vielleicht Hermedon werden oder ein Angestellter bei Graf Otto von Lambsdorff. So, nein, ich will ja zu Krishna, ich habe ja ein spirituelles und nicht ein materielles Ziel im Leben. Und deswegen muss ich ein bisschen Anhaftung an Krishna entwickeln. Das versuche ich durch das Chanten der heiligen Namen. Mir ist aber klar, dass Krishna manchmal sehr weit weg ist. Nahe sind diejenigen, die Krishna verehren, die Devotees. Und deswegen ist mein zweites Lebensprinzip, dass ich versuche, den Devotees einen Dienst zu machen, zu tun. Wenn ich jetzt zum Beispiel spreche, tue ich das in erster Linie, weil ich euch gerne inspirieren möchte. Von mir aus würde ich sehr gerne wissen, was in der Küche gekocht ist und was ich da unter Umständen kriegen kann, denn ich bin sehr hungrig zu diesem Zeitpunkt. Aber das Ziel meines Lebens ist nicht satt zu werden, das mache ich irgendwann an zweiter Stelle. Das erste Ziel ist, zu Krishna zu kommen durch das Singen der heiligen Namen und den Dienst von Menschen, die Krishna dienen. Denn manchmal, ich weiß nicht, ob euch das auch so geht, hat man das Gefühl, Gott ist sehr weit weg. Oder, und dann erinnere ich mich an diesen Satz, bevor du das lieben kannst, was entfernt von dir ist, musst du erstmal das lieben, was nahe bei dir ist. So versuche ich den Devotees zu dienen. Und das dritte Prinzip ist etwas, was mir ehrlich gesagt ein bisschen schwer fällt manchmal, weil ich von der Natur her eher ein arroganter Mensch bin. Ich versuche auch allen anderen Menschen oder allen Lebewesen mit Mitgefühl zu begegnen. Deswegen habe ich mich gleich, fällt mir gerade auf, enthusiastisch bei Tushta Krishna Mangala nach diesen Vogelhäuschen erkundigt. Es ist nämlich wichtig, wenn man lebt, andere Lebewesen auch in Betracht zu ziehen. Wenn wir als Haushälter die finanzielle Kraft haben, sollten wir auch für die Vögel sorgen, die Ameisen. Das ist sehr wichtig, um Mitgefühl zu entwickeln, um nicht so selbstzentriert zu bleiben. Das finde ich total gut. Ich war mal in London bei einem Menschen, der, ich sah dann vor der Küche so ein Brett, so ein großes Brett, also vor dem Küchenfenster war das so angeschraubt und da war ein Brot drauf. Und ich dachte, trocknest du das Brot? Ist das irgendein Sonnenbrot? Eine bestimmte biologische, dynamische Delikatesse? Ne? Und er sagte, nein, das ist für die Vögel. Die sind ja auch hungrig. Und vielleicht kriegen sie heute nichts. Und bei mir gibt es was. Also das ist sehr wichtig. In der vedischen Zivilisation versucht man Mitgefühl anderen gegenüber zu entwickeln und sie nicht zu von ihnen zu trennen oder so. Das hilft einem unglaublich bei der eigenen Charakterentwicklung. Wenn du was tust für das Wohl anderer, jeden Tag. Das ist unglaublich wichtig und es wird sehr schön gesagt, wenn du dich um die Probleme anderer kümmerst, kümmert sich Gott um deine Probleme. Hare Krishna. Wenn du dich aber immer nur um dich selber kümmerst, dann musst du dich um dich selber kümmern. Von morgens bis abends. Du bist vielleicht ein bisschen egoistisch eingestellt, als Folge davon. So, mein Ziel ist, den Ozean der Unwissenheit zu überwinden. Die Art und Weise, wie ich das tue, ist, indem ich versuche, mich in Krishna zu verlieben, indem ich seinen heiligen Namen chante, mit Zuneigung und mit einer dienenden Haltung. Indem ich versuche, den Devotees Krishnas zu dienen und indem ich ein Mitgefühl anderen Lebewesen gegenüber bringe. Das ist sehr, was ich mache. Dann habe ich gemerkt in meinem Leben, dass ich wie jeder Mensch verschiedene Rollen spiele. Nicht zum Beispiel nehmen wir uns Bahmedini raus. Bahmedini weiß ich ganz sicher, 4 wollen, aber es sind bestimmt noch mehr. Bahmedini ist auf der einen Seite ein guter Freund, dann ist er ein Ehemann für Yamuna, dann ist er ein Grafikdesigner, machst du das noch immer? Grafikdesign. Und dann lebt in dir auch ein Abenteuer. Du kletterst, glaube ich, immer noch. Nicht? Und das sind 4 Rollen, die ihr spielt. Nicht? Von denen ich weiß, das sind bestimmt noch viele andere. Ein Leser von Paul Köllo habe ich herausgefunden. Hat mir auch ein Buch mal empfohlen, das sehr gut war. Und so. Und es gibt also verschiedene Bereiche. Und man leidet dann oder man ist dann unausgefüllt, wenn man eines dieser Bereiche verhungern lässt. Wenn man nicht dafür sorgt, dass die versorgt sind. Und ich habe bei mir also 4 Bereiche identifiziert. Es gibt noch andere und ein paar davon bin ich zu schüchtern, um sie euch in der Öffentlichkeit dazu zu sagen. Ich sehe mich als erstes an als ein Schüler meines spirituellen Meisters. Das ist auch sehr prominent in meinem Leben. Ich habe mich Schüler Prabhupada. Ich fühle mich ihm unglaublich verpflichtet und zu Dank. Ich bin ihm sehr, sehr dankbar für das, was er mir dieses Wissen gegeben hat. Ich bin eine andere Rolle, die ich habe, ist, ich bin selber ein Geweihter zu Krishna zu werden, ein Devotee. Da habe ich hier aufgeschrieben, ich bin ein Guru. Ich lese hier also aus meinem Lebensplanbuch, nicht? Mein Tagesplanbuch, mein Wochenplanbuch. Und dann bin ich in einer Rolle, die nicht immer einfach für mich ist. Ich bin ein Mitglied einer Institution, der ISKCON. Das ist nicht immer einfach, aber das ist sicherlich da in meinem Leben. Und so habe ich mir dann aufgeschrieben, wie ich versuche, diese Rollen zur Vollkommenheit zu bringen. Zum Beispiel als Schüler von Schüler Prabhupada. Es ist mir zunächst einmal sehr wichtig, ihn zu verstehen und dann ihm zu helfen, Liebe zu Krishna in der Welt zu verbreiten. Ihm also zu assistieren bei seiner Mission. Das versuche ich jeden Tag. Ich lese in seinen Büchern, um ihn zu verstehen. Und ich versuche, etwas zu tun, um Krishna-Bewusstsein zu verbreiten im Leben. Das füllt mich aus. Sieht man, es gibt keinen Tag, wo ich nicht weiß, was ich zu tun habe und wo ich so im Tran bin, weil ich lebe nach bestimmten Prinzipien. Als Devotee von Krishna versuche ich, ohne Vergehen zu chanten und versuche, in meinem Leben Demut zu entwickeln, denn ich weiß, nur dann, wenn du mit Demut chantest, kannst du dabei spirituelle Gefühle erwecken. Wenn dein Herz verschlossen bleibt mit dem Abus-Schloss des Egos, passiert da nichts. Einmal wurde Prabhupada von OBL Kapoor, einem Philosophieprofessor an der Akra-Universität, gefragt. Prabhupada war zu der Zeit ein Apotheker. Und in Indien waren Apotheker auch Medizinmischer. Halte ich hier auch. Nicht? Wenn man eine extra gute Salbe haben will, geht man zum guten Apotheker und der mischt in die Bestandteile rein. Ringelblumen und Teufelskraut und so weiter. Und dann ist sie besonders heilkräftig. So, Prabhupada war ein Apotheker, der auch bestimmte Formeln hatten. Prabhupada stellte damals eine Medizin her, die gegen alles, für alles gut war und die er verteilte unter den Mönchen, die am Yamuna-Fluss meditierten. Der hat wirklich so eine Sadhu-Dispensary gehabt, eine wie sagt man das? Dispensary, wie sagt man das? Dispensary ist mehr so eine Anlaufstelle, wo die mit ihren Medizin kriegten. Das war also der ABD. Da hat er auch eine Salbe gehabt, Pain Relief hieß die. Freie,
die schmerzfrei Salbe. Die war auch für alles. Wenn du Schmerzen hattest, einfach die aufstreichen. Wenn du, aber ich glaube, wenn du Gemütsschmerzen hattest, konnte man die nicht aufs Herz schmeißen. Also es war so, so eine Frau hat eben gewählt und seine Medizinmischung war also besonders beliebt. Und einmal fragte ihn ein Freund, also ich möchte heute eine besondere Medizin von dir haben. Prabhupada sagte, ja, die wäre. Ich möchte wissen, wie du immer so gut drauf bist. Was nimmst du da für eine Medizin? Ich möchte die Medizin wissen, wie, durch die man Liebe zu Krishna erreichen kann. Diese Formel möchte ich gerne haben. Formel, sag mal auch Rezeptur, würde man in Deutsch vielleicht besser sagen. Wenn Mangala dabei ist, bemühe ich mich immer um die korrekten deutschen Worte, was sie dir sonst normalerweise übersetzt. Also, was ist die Rezeptur für Liebe zu Gott? Prabhupada wurde sehr ernsthaft. Es war eine Frage, die ihm so im Spaß vorgetragen war. Prabhupada wurde sehr ernst und sagte, ich weiß die Rezeptur, aber ich kann sie noch nicht anwenden. Die Rezeptur ist, sagt er in Sanskrit, Trinadapi Sunichena, man soll demütiger als das Stroh in der Gasse werden, geduldiger noch als ein Baum, bereit anderen Ehre zu erweisen, ohne selbst für sich Ehre in Anspruch zu nehmen. Also so Bescheidenheit. Das versuche ich zu kultivieren, weil das ist die Formel oder die Rezeptur, um Liebe zu Krishna zu erlangen. Dann habe ich andere Prinzipien. Denke immer an Krishna. Vergesse niemals Krishnas Lotusfüße. Werde sein ergebener Devotee und verehre Krishna. Und bringe Krishna deine Ehrbietung dar. Und so habe ich verschiedene Dinge. Das wichtigste Sache da, die ich hier praktiziere, ist etwas, was Prabhupada oft erwähnt hat. Es ist ein bestimmtes Bewusstsein, in dem man sein Leben lebt. Das ist das Bewusstsein, ein Instrument zu sein, nicht selbst der Handelnde. Ich habe im Leben gemerkt, dass man wahnsinnig angehaftet wird an den Erfolg und deswegen sehr getrübt ist von dem Misserfolg, wenn man sich selbst als den Handelnden sieht. Aber ich habe immer wieder gesehen, wenn man weiß, man ist ein Instrument, man wird benutzt, man wird verwendet, dass man unglaublich glücklich ist. Ich möchte ein Beispiel geben, was Yamuna besonders interessieren wird. Du weißt ja, dass ich zu einem etwas ungünstigen Zeitpunkt operiert wurde aus astrologischer Sicht. Und ich hatte dann sehr schlechte, also sehr schlimme, katastrophale Folgeerscheinungen. Ich habe also so richtig über den gähnenden Abgrund des eigenen Todes geschaut. Habe mich wirklich mit meiner Sterblichkeit sehr schön auseinander, also sehr direkt auseinandergesetzt. Und der Arzt, der mich operiert hatte, und ich, wir hatten eine Beziehung entwickelt. Ich habe versucht, ein bisschen zu sprechen über das berühmte Ding. Und er wurde sehr interessiert an mir. Als es mir so schlecht ging, das ist ein sehr guter Arzt, ein sehr gefragter Arzt, ein Spezialist, kam er jeden Tag mich zweimal besuchen und hat mich dann selber verbunden. Hat die Verbände immer gewechselt. Hat die Krankenschwestern gar nicht an mich rangelassen, weil ich in so einer kritischen Verfassung war. Und er hat dann jedes Mal sich verteidigt. Es ist nicht meine Schuld. Die Objekte waren total sauber, da war nichts infektionsmäßig drin. Ich habe diese Operation schon 20.000 Mal gemacht. Das muss der Fehler liegt bei ihm, weil die Ärzte müssen sich heutzutage unglaublich schützen. Wenn das nicht gut läuft, werden sie sehr oft angeklagt von den Patienten. Und das sind dann unglaubliche Geldstrafen, die die da ums wieder geht. Die sichern sich deswegen ab. So, am letzten Tag, als ich ihn besucht hatte, das letzte Mal, als ich ihn gesehen hatte, hat er gesagt, also ich will Ihnen jetzt mal was sagen. Ich habe gemerkt, dass ich vor Ihnen keine Angst haben muss. Es tut mir wahnsinnig leid, dass Sie so leiden mussten. Ich habe mich jeden Tag gefragt, was habe ich verkehrt gemacht. Aber aus beruflichen Gründen habe ich das nicht so zugegeben. Ich kann wirklich nicht verstehen und ich fühle mich einfach so schlecht. Ich fühle mich so wirklich schlecht, dass ich Ihnen so ein Leid zugefügt habe. Und da habe ich Ihnen gesagt, wissen Sie, Herr Dr. Heger, Sie fühlen sich schlecht aufgrund eines bestimmten philosophischen Problems. Sie sehen sich als den Handelnden. Denjenigen, der die ganze Verantwortung einer Handlung trägt. Aber ich habe erkannt, dass das sein musste. Ich musste zu einem bestimmten Lernschritt in meinem Leben gehen. Ich musste bestimmte Dinge lernen, ganz tiefe Dinge. Und Krishna hat das persönlich für mich so arrangiert und sie als Instrument verwandt. Sie hätten es gar nicht anders machen können. Selbst wenn sie, also die, der hat ja schon die modernste Technologie benutzt. Also selbst wenn alle Sterne der Welt auf ihrer Seite gewesen wären, hätten sie nicht besser machen können oder das hätten sie nicht anders machen können. Denn es musste so sein. Es ist durch sie gehandelt worden. Sie waren das Instrument meines Karmas, was mir mein Karma gegeben hat. Und der Dr. Heger ist so ein Schwabe, die reden nicht viel. Hat er gesagt, ist das Ihre ganz tiefe Überzeugung oder sagen Sie das jetzt nur so? Ich sage, sagte Dr. Heger, es ist meine ganz tiefe Überzeugung. Wir alle sind sicherlich in der Lage, Handlung auszuüben und wir müssen auch Verantwortung für unser Tun übernehmen. Das ist klar. Aber von einer anderen Sicht ergibt sich da ein ganz anderes Bild, dass wir einfach Marionetten sind in einem kosmischen Spiel und unsere Rolle spielen, die uns zugedacht ist und diese dann erfüllen. Wir sind nicht der Handelnde, sondern wir sind ein Instrument. Und ich kann mich noch deutlich daran erinnern, dass es war nicht so einfach für mich, zu diesem Bewusstsein zu kommen und zu finden, als es mir so schlecht ging, aber gerade als es mir am schlechtesten ging, war das die einzige Zuflucht, die ich hatte. Nicht, dass etwas durch den Herrn Dr. Heger geschieht und durch diesen Zeitpunkt, für den wir uns entschieden haben, nach der Monatsaussage, ja, ein Kompromiss war, sie hat mir gesagt, in der Zukunft sagt sie nur noch das, was sie sieht. Und also das ist günstig oder das ist ungünstig, ohne sich beeinflussen zu lassen von einem heiligen Swami oder irgendjemandem. Ne? Also das ist vielleicht für dich auch etwas gewesen, was du für dich rausfandst, deine Sache. Aber wir lernen halt so. Ne? Und das sind wir sind Instrumente, wir sind nicht die alleinigen Entscheidenden. Und das bereitet mir große Erleichterung und hat mich dazu gebracht, in meinem Leben eine Formel zu machen. Ich tue mein Bestes, lass Krishna den Rest machen. In Englisch ungefähr so, I do my best, let Krishna do the rest. Und dann ist man nicht so angehaftet an das Ergebnis und ist auch bereit, alle Ergebnisse so zu sehen. Das sind ein paar Prinzipien, nach denen ich lebe. Es sind ganz viele mehr. Ihr seht, ich bin ja nicht ein schreibfauler Mensch. Ich wollte euch nur davon erzählen. Ich wollte euch so viel erzählen und euch selber ermutigen, im eigenen Leben spirituelle Prinzipien zu identifizieren und nach denen zu leben. Und ihr werdet sehen, wie plötzlich euer Leben auf eine ganz andere Ebene kommt. Ihr werdet ganz andere Dinge erleben, die ihr sonst niemals erleben würdet. Ich weiß, vor ein paar Tagen hatte ich mit Tushita Krishna gesprochen und ihm meine Begeisterung an einer Yoga-Übung mitgeteilt, mit Surya Namaskar. Und gesagt, ich mache das jetzt für 2 Jahre mit eiserner Disziplin und ich merke jetzt, wie es mir physisch viel besser geht, wie ich über größere Konzentrationsfähigkeiten verspüre und wie viele Dinge in meinem Leben zu mir kommen. Da habe ich ihn ermutigt, weil er ja auch, wir haben zusammen einmal eine Yoga-Ausbildung gemacht, um sich auch mal Gedanken zu machen. Und er kam dann heute zu mir und sagte, ja, ich mache jetzt immer diese Übung. Und ich sage euch, der wird ein anderes Ergebnis im Alter haben, als wenn er nicht die Körperübung macht. Das ist eine ganz andere Erfahrung für mich, also ganz anders. Das ist jetzt ein Beispiel. Oder wenn man sich sagt, ich möchte die Runden, die ich chante für Krishna, die möchte ich nicht einfach nur so daher chanten, Rattel, schnell beenden, sondern eine Beziehung dabei zu Krishna aufnehmen. Und wenn man einfach mal meditiert, was könnte denn für mich ein Prinzip sein? Was könnte ich denn tun? Was inspiriert mich? Was lässt mich am Morgen enthusiastisch aus dem Bett aufspringen? Juhu! Dann kann man solche Dinge in sein Leben einbringen und unglaubliche Erfahrungen dabei machen. Ein Tipp, den ich euch geben möchte, ist, macht es mindestens für 30 Tage, was ihr neu macht, weil dann wird es zu einer Angewohnheit. Angewohnheiten sind nichts anderes als Verhaltensweisen, die wir immer wieder wiederholt haben, bis sie plötzlich an uns kleben. Sagt man das, an uns dran sein, ne? Man raucht Peter Stäubesand oder Selbstgetränkte. Und am Anfang ist es unangenehm. Also ich weiß noch, ich habe es zum Glück nie über die 30 Tage geschafft beim Rauchen. Ich habe immer so gehustet und Schwein gespuckt. Und ich dachte, ich kann das jemand nur genießen, wo ist die nächste Toilette, auf Wiedersehen. Ja, aber andere habe ich mir sagen lassen, wenn die das für 30 Tage machen, dann plötzlich klappt es automatisch. Nicht? Dann, dass man einen heißen Qualm einatmet, das klappt plötzlich. Und wer zur Angewohnheit? Im Ernst. Also es gibt solche Leute. So, wenn du denn das dir abgewöhnen willst, musst du 30 Tage mindestens ohne Zigaretten leben. Und dann plötzlich funktioniert das. Das ist so ein Klick, so ein Switch. Switch heißt so ein Schalter in der menschlichen Psychologie. Also, wenn du ein spirituelles Prinzip in dein Leben anwenden willst, dann wirst du es ein bisschen schwierig haben, die ersten 30 Tage, weil es noch keine Angewohnheit ist. Du bist noch umringt von deinen Angewohnheiten, dass du also auf der Toilette Bücher liest oder Magazine oder. Das noch eine Angewohnheit, irgendwas, dass du singst auf Klo oder so. Man hat bestimmte Angewohnheiten, die zu einem kleben. Wenn man sich das, man kann aber spirituelle Angewohnheiten kultivieren, ja wohl natürlich, das geht. Und dann hat man ein Lebensstil, der ist absolut gut. Man hat Ergebnisse, man hat Dinge, die man sieht, die sehr nice sind. Seitdem ich das manchmal fragen mich Leute, was ist das Geheimnis hinter deinem Lächeln? Du lächelst immer so entspannt. Ich sage, oh, Dame, das ist hier in meinem Jagannath-Datumsplaner. Das sind die Prinzipien, nach denen ich lebe. Die dafür sorgen, dass man in dieser materiellen Welt ein sicheres, spirituelles Leben führen kann und glücklich und erfüllt ist in seinem spirituellen Leben und nicht besorgt ist und so weiter.
Ich möchte euch einfach mal inspirieren heute, diese Prinzipien oder eure Prinzipien zu finden. Ich spreche natürlich von Krishna-bewussten Prinzipien und dann danach leben. Ich möchte euch ein Beispiel geben. Stellt euch mal vor, ihr würdet diese Vorlesung verlassen und sagen, ich werde nie wieder an die Bühne schauen. Euer Leben würde total anders aussehen. Ihr würdet ganz neue Leute treffen. Ihr würdet Leute treffen, die einfach auch die Wahrhaftigkeit lieben und die echt sind. Hm? Nicht mal eine Notlüge. Wie geht's denn? Gut! Man denkt, also wo ist der nächste Strick, bitteschön. also nicht so hart, aber das würde ganz andere Dinge geben. Oder stellt euch mal vor, stellt euch nur theoretisch vor, ihr würdet sagen, jeden Tag meditiere ich über einen heiligen Text. Ihr hättet ganz andere Dinge im Kopf. Und wenn ihr Dinge hört, würdet ihr ganz anders reagieren. Jetzt sagt ihr vielleicht, ja toll, dann würdet ihr vielleicht sagen, nein danke, das bringt ein schlechtes Ergebnis, was du mir da vorschlägst. Also wir jeden Tag meditieren über den heiligen Text und das richtig ins Herz reinnehmen, was das verändern wird. Die meisten von uns leben so unbewusst und wir haben keine Prinzipien, die wir bewusst uns gesucht haben in unserem Leben. Und deswegen plätschern wir so dahin wie die Elbe bei Reinhardsdorf. Aber wenn wir anfangen, unsere spirituellen Prinzipien zu leben, die uns gut erscheinen, wird etwas sehr Schönes geschehen. Ich möchte euch jetzt zum Abschluss einen heiligen Text vorlesen, der euch Mut machen soll und der aus der Bhagavad Gita kommt. Auch in meinem Reli, hier ist eine Tabelle, da heißt es Mission, meine Einzelfähigkeitsmission. Da steht er auch drin. Wollt ihr ihn hören?
Ja.
Gut. Vyayasayatmika
Buddhir
Ekeha Gurunandana Bahushaka Janantascha Budayo Yavasainam. Diejenigen, die entschlossen sind auf diesem Pfad, diejenigen, die sich auf diesem Pfad befinden, blicken entschlossen auf ihr Ziel. Und sie haben ein Lebensziel. O geliebtes Kind der Kuhs, die Intelligenz von denjenigen, die nicht entschlossen sind, ist viel verzweigt. Krishna spricht also hier von denjenigen, die in den Fußstapfen der großen Acharyas, der Heiligen treffen, dann sagen, die sind entschlossen und die sind auf eins ausgerichtet. Aber jemand, der nicht über diese Entschlossenheit hat und verfolgt, der ist an einer anderen Stelle so ausgerückt auf der mentalen Ebene. Was immer reinkommt in seinen Geist, das macht er. Heute so, morgen so. Heute ist dies richtig, morgen ist jenes falsch. Also der ist so wankelmütig. Der hat keinen Halt, während er durchs Leben geht. Und hier möchte ich euch die Erläuterung vorlesen von Vishwanath Chakravarti Thakur. Es ist jetzt nicht die Erläuterung von Prabhupada. Vishwanath Chakravarti Thakurs Erläuterung ist so schön, weil er darüber spricht, wie man sich fixiert in seinem Leben. Die beste Intelligenz, die ich haben kann, ist Intelligenz, die ich in den Dienst von Krishna stelle. Diese Intelligenz ist fixierte Intelligenz. Ich bin dann fixiert in meinem Leben, wenn ich fixiert bin oder ausgerichtet auf die Unterweisung meines spirituellen Meisters. Zum Beispiel Unterweisung über das Chanten der heiligen Namen, dass ich mich an seine Aktivitäten erinnere, an Krishnas Aktivitäten, und dass ich Krishna Dienste darbringe. Die Unterweisung meines spirituellen Meisters sind mein Übungsweg und auch mein Leben. Und zwar am Anfang meiner Bhakti, aber auch dann, wenn meine Bhakti die Vollkommenheit erlangt hat. Ich habe nur den Wunsch, seine Unterweisung zu folgen. Nicht einmal in Träumen will ich etwas anderes als meine Lebensmission ansehen. Ob ich nun glücklich bin oder mich oder leidend, ob die materielle Welt da ist oder nicht da ist, mir ist das letztendlich nicht wichtig. Für mich gibt es keinen Verlust. Ich führe nur die Anweisung meines spirituellen Meisters aus. Das Fixiertsein auf seine Anweisung, das ist entschlossene Intelligenz im hingebungsvollen Dienst. Und nur, wenn man fixiert ist auf seine Anweisung, ist solche entschlossene Intelligenz möglich. Hier sehen wir also eine große Seele, Vishwanatha Chakravarti Thakur, der uns beschreibt, gut, dass er darüber spricht, wie er selber den Fußspat, wie er selber sein Leben ausrichtet, und zwar feuchte die Fußspuren einer Persönlichkeit, die die Vollkommenheit erreicht hat, und kommt so in die Erlebniswelt dieser Persönlichkeit herein. Finde ich ein unglaublich nice Zitat und habe ich mir deswegen aufgeklebt mit Brit Klebestift auf meine Datumsplane. Das ist ein schöner Punkt, da kann man, glaube ich, das ist etwas zum Nachdenken. Da muss man mal das auf sich wirken lassen, das Thema, und dann einfach sehen, wie man dieses Thema in sein Leben zur Anwendung bringt. Das ist ganz wichtig, dass wir den Fußspuren eines anderen folgen, aber nicht imitieren. Imitieren, das ist tödlich. Das ist so tödlich. Also ich weiß, wie wir damals anfingen im Krishna-Bewusstsein, könnten wir den Unterschied nicht. Und zum Beispiel der Vortragsgebende, kann ich mich noch deutlich erinnern, hat immer, wenn er seine Kehle klären wollte, das Wasserglas genommen und so getrunken, weil Prabhupada das so gemacht hat. Prabhupada hat nie das Wasserglas so mit der Lippe berührt, sondern hat das so in sich reingegossen, wie so ein Wasserfall. Ne? Sah total fotogen aus. Ich war einmal mal Prabhupada in einem Fernsehinterview und hat Fragen beantwortet, und da hatten die vom Fernsehen ein Wasserglas vor ihn hingestellt, ne, zur Frischung, und der Reporter hat ihn also ernsthaft befragt. Und Prabhupada wurde dann durstig und hat das Wasserglas genommen. Und was für uns ganz normal war, war für die eine Sensation, ein akrobatisches Und der Reporter konnte das nicht glauben. Und der schaute ihn dabei zu. Der war völlig aus dem Konzept geraten. Und hat Prabhupada also zugeschaut, wie er da dieses Trinkkunststück verbracht hat. Und wir haben also gedacht, wir sind jetzt die Schüler Prabhupada. Wir trinken auch so. Und ich weiß noch, das ist nicht so einfach. Also man muss ein bisschen Übung haben. Also erstmal ist die Schwierigkeit, das mit dem Mund zu treffen. Das ist die erste Schwierigkeit. Und selbst wenn du das kannst, musst du wissen, wann du aufhörst. Weil wenn der Mund voll ist, dann kommt er aus dem Mund hervor. Ne? Aber wir haben das alle immer gemacht. Und unser Hemd war immer nass bis zum Bauchnabel. Weil wir haben gedacht, Wir müssen in den Fußstapfen des großen Heiligen stapfen. Aber es gibt im Sanskrit einen Unterschied zwischen, man nennt das Wort Anukala, das ist die Imitation, Anu, und Anushadam, das heißt das Nachfolgen. Jemand, der Anukalan betreibt, imitiert meistens das Äußere eines Verhaltens. Und jemand, der Anukaran praktiziert, der den Geist einer Sache befolgt, der versteht den Geist und oder den Inhalt, ohne jetzt unbedingt das Äußere zu tun. Also wenn ich Prabhupada imitiere, würde ich also das Wasserglas aus und nehmen und so versuchen zu trinken, selbst auf Kosten unheimlicher Blamagen. Wenn ich Anushara machen würde, das heißt den Fußspuren folgen würde, dann würde ich fragen, warum trinkt Prabhupada so? Ist es, weil er besonders akrobatisch wirken will? Was ist da in seinem Geist? Warum trinkt er? Die Antwort ist einfach, wenn man ein Glas berührt mit den Lippen, dann ist das dein Glas, dann trinkt das kein anderer, weil da ist eben deine Lippenflüssigkeit, die nennt sich das Speichel drauf, und das wird dann, du kannst es trinken, aber für einen anderen wäre das unrein. In Indien, wenn ich zum Beispiel eine Wasserflasche habe, das ist ja nicht nur für mich alleine, dann trinke ich so ein bisschen und dann gebe ich es zu Yamuna. Du kannst es auch trinken. Und also das ist die Idee, Sauberkeit, damit man es an andere teilen kann. Nun, ich persönlich glaube, im Westen gibt es genug Wassergläser, also jeder kann was trinken und du kannst ruhig dein Wasserglas trinken und du wirst einfach in anderen Dingen vielleicht ein bisschen bedachter, wenn du rein sauber bist, dass du zum Beispiel, wenn du isst, wenn du dann anderen Prasadam gibst, dass du erst aufstehst und dir die Hände wäscht und dann so die Hand sauber hast und dann anderen was zu anbietest, also so hygienisch für Maßnahmen triffst. Das ist ganz besonders wichtig im Tempelleben. Ja, das ist so bei uns in den Tempeln, wenn einer die Erkältung kriegt, dann haben es bald alle, nicht? Weil der eine, der die Erkältung kriegt, eben nicht auf die Idee kommt, vielleicht nicht in dem Raum, im gleichen Raum zu husten, wo alle drin atmen möchten. Wenn man Prabhupadas Beispiel folgen wollte, würde man solche Details dann mehr berücksichtigen in seinem Leben. So, Anukalan, Imitation, ist etwas ganz anderes als Anushala. So, wenn ich jetzt euch heute hier meine Prinzipien vorgelesen habe, ist bei mir im Geiste, also es ist nicht so, dass ich denke, ihr solltet diese gleichen Prinzipien auch also tun, sondern ihr solltet selber sehen, wo ist der Geist der ganzen Sache und wie kann ich vielleicht diesem Geiste auf meine Weise folgen. Zum Beispiel habe ich hier etwas aufgeschrieben für mich, was vielleicht von solche Sachen zum Beispiel. Meine Schwächen sollen mich nie überwinden. Es gibt für alles eine Krishna-bewusste Lösung. Das ist etwas, was ich tue, aber vielleicht denkt ihr, also ich bin nicht auf dieser Stufe, dass ich gegen meine Schwächen ankämpfen möchte, jetzt schon. Und so weiter, ne? Oder ich habe hier so ein anderes Prinzip. Solange ein Sannyasi nicht frei ist von allen Ängsten und Sorgen und somit ist wie eine weiße Wolke, ist es sehr schwierig für ihn, etwas Gutes für die Gesellschaft zu tun. Ich bin ein Sannyasi, ich sollte frei von Sorgen und Ängsten sein, damit ich anderen wirklich helfen kann. Das ist zum Beispiel ein Prinzip, was vielleicht für mich besondere Bedeutung hat und für euch nicht so bedeutsam ist, obwohl ihr euch wahrscheinlich auch wünscht, frei von Sorgen und Ängsten zu sein. Das wünsche ich ja jeder. Aber für mich ist das sehr wichtig, so dass ich meinen Dienst tun kann und ein authentischer Mensch bin.
hier. Gut. Ich möchte euch wirklich bitten, also ich wäre sehr froh, wenn wir uns das nächste Mal sehen und jeder von euch sagen würde, Satchinanda Swami, ich habe über deine Vorlesung nachgedacht, das mache ich nicht immer, wenn ich Vorlesung höre, aber diesmal habe ich es getan und ich habe für mich dieses und jenes neue Prinzip in mein Leben eingeladen. Dann wäre ich total froh. Dann würde ich meinen Besuch in Dresden als nicht vergeudete Zeit ansehen, sondern als sehr wohlgenutzte Zeit. Also denkt bitte mal darüber nach und schaut mal, denn das große Thema des Lebens ist es, zu leben. Das heißt, nicht festgehalten zu sein in unheilsamen Angewohnheiten, sondern frei sich zu bewegen, frei von den eisernen Ketten und den Gefängniskugeln der alten Angewohnheiten. Da haben wir, glaube ich, drüber gesprochen, Hendrik, ne? Also, dass jeder von uns so seine, wie heißt ein Gefängniskugel oder
Fußketten.
Fußketten hat mit dem, wie heißt der, die Kugel da? Ich war noch nie im Knast, ich weiß nicht. Ach, ist. Gut. Habt ihr hierzu irgendwelche Fragen? Sonst fange ich gleich wieder an. Das und das und das noch und das. Ist ein nicer Punkt, oder? Wie siehst du das, Jemuna?
Ist sehr stark zum Nachdenken.
Ja, weil seht mal, wenn ihr euch im Prinzip geht, das ermächtigt, das muss etwas sein, was dich ermächtigt. Nicht etwas, wovor du Angst hast und so. Denn das ist das ganz Wichtige. Wenn du im Prinzip dir auferlegst aus Angst oder aus Zwang, nützt dir das nicht. Das ist zum Beispiel ein Riesenproblem mit den vier regulierenden Prinzipien. Wenn ein Mensch sagt, ich habe keine Berauschung, weil ich gelte sonst nichts unter den Devotees und aus lauter so unter Zwang das macht, wird ihm dieses Prinzip nicht richtig nützen. Und irgendwann wird er dagegen rebellieren. Wenn man sich zum Beispiel zwingt, keine Sweets zu essen, irgendwann, wo sind die Sweets, habe ich gefragt. Das nützt nichts. Da geht so eine Protestaktion geht los. Man muss gar nichts. Also da ist schon der Fehler in der Wenn ein Prinzip nützt dir dann, wenn du das freiwillig ausübst, weil du weißt, dass das hilft mir in meinem Leben. Das bringt mich voran. Das bringt mich echt voran. Wenn du das so unter Zwang tust, also das, dann macht das nur Komplexe. Oder wie sagt man, Verdrängungsmechanismen kommen dann und dann irgendwann bereicht es einen und ich weiß noch, ich hatte mal eine Schülerin, die aß so gerne Schokolade. Und dann hieß es, Schokolade, da ist was drin, Kakao, nicht? Auf eine Weise, und das ist leicht berauschend. Und dann nimmt es nicht, und dann hat die sich so an Riemen gerissen. Nee, und dann hatten die Devotees gesagt, gar nichts, ohne Erklärung hatten die gesagt, wir essen keine Schokolade. Okay, wenn die wohl nicht machen, also ich esse jetzt auch keine Schokolade. Also ich weiß nicht, ich hatte in Heidelberger Tempel einen Raum oben und ich war erwartet, man hatte mit mir gerechnet am Abend und sie machte jetzt also, ich will ihren Namen nicht sagen, machte das. Das ist nicht Yamuna, also. Sie machte denn das Zimmer sauber mit Staubsauger. Und das war die Mittagszeit und ich war schon vorher fertig geworden und kam dann um die Mittagszeit in das Zimmer rein. Und da war sie mit einem riesen Schokoladenmund. Schokoladenmund heißt überall, weil die Schokolade, die hatte so zugelangt. 20 Tafeln auf einmal.
Und dann schaute sie mich so, oh, jetzt kommst du rein und siehst mich hier, wie ich ein Schokoladenmonster geworden bin.
Also fühle ich jetzt nicht schlecht. Das passiert in den besten Familien, diese Verdrängungsmechanismen. Nicht, dass, was man verdrängt, kommt doppelt so stark hoch. Nein, jetzt bist du fertig mit der Schule. Kann ich noch weiter essen. Und wir müssen uns mal treffen, ganz entspannt. Und mal, da, so kann man nicht wohl das Leben führen. Das ist offensichtlich durch diese Verdrängung und durch Zwang. Das ist ein Riesenproblem mit den Prinzipien, die natürlich gut sind. Das sind auf jeder rechtschaffene spirituelle Fahrt setzt sich Prinzipien. Das ist Mönchstradition und spirituelle Tradition. Jeder hat da so Prinzipien. Das ist so. Aber du musst sehen, wie du die annimmst. Das liegt bei dir, wie du damit umgehst. Messer sind super gut, aber wenn du dir damit in den Daumen schneidest, das ist nicht der richtige Gebrauch von Messern. So, deswegen sage ich, Prinzipien müssen ermächtigend sein. Nicht? Das muss in dir Kräfte wecken, die davor schlafen. Nicht? Und dann gehst du voran und führst ein Leben mit großem Schwung und mit Elan. Das ist ganz wichtig. Das ist in unserer Bewegung hin und wieder falsch gehandhabt worden. Nicht? Und dann werden die Devotis frustriert irgendwann und sagen, alles Mist, und schmeißen alles hin und sind dann ganz im Alten. Auf der materiellen Ebene wieder. Ich glaube, unser Mangalasch hört sehr interessiert auch hierzu, weil ja, das ist ein psychologisches Prinzip. Ne? Das ist ganz wichtig. Also, ich weiß einmal zum Beispiel, Rohini Sutta Prabhu hatte da einmal und gebe dich auf. Und da kam so ein junger Mataji in der Blüte ihrer Jahre an, total begeistert. Was sind die vier regulierenden Prinzipien, die du für jetzt auch immer da verfolgt wirst? Und dann sagte sie, kein Sex. Also ich war dann da daneben und Rohini Sula sagte dann, das war ein sagte zu ihr, nein, keine unzulässigen sexuellen Beziehungen. Dann sagte sie, nein, kein Sex, nie wieder, ich tapp's ab, diese blöden Männer. Also sie kam so richtig aus der Welt der Sinnlichkeit. Und ich musste plötzlich, also ich habe alles versucht, nicht zu lachen. Und dann schnaufte das so aus mir raus. Was? Und dann sagte ich, also mein Gott, ich will hier nichts ruinieren, lass ihn das mal, das ist seine Sache, das ist nicht meine Sache. Ja, das zu sagen. Aber die war also fest entschlossen und Rohini konnte da nichts machen. Und ich habe mich wohlweislich enthalten, gerade bei so einem heiklen Punkt, wo man ja nichts sagen will und in der Öffentlichkeit. Und und ich habe aber sehr deutlich gespürt, die setzt sich jetzt unter Druck, unter momentanen Druck. Und man sieht ja ihr an, dass sie mit dem Thema noch was, dass das Thema noch auf sie zukommen wird. Und wenn sie jetzt sich so unter Druck setzt und sogar noch ein falsches Prinzip, ist ja gar nicht unser Prinzip, ne, anwendet, dann wird die in Schwierigkeiten kommen. Zum Beispiel mit diesem Prinzip, das hat eine große Bandbreite. Auf einer Ebene kann es bedeuten, wir haben nur Sexualität innerhalb der Ehe. Das ist eine Ebene. Auf einer anderen Ebene kann es bedeuten, wir haben nur Sexualität als Mann und Frau in einer Ehe, um Krishna-bewusste Kinder zu bringen. Also da ist ein gewisser Ermessensspielraum da, der sich natürlich nach dem richtet, ja, wie man sein spirituelles Leben führt, wie sehr man der materiellen Ebene die materielle Ebene noch mitmachen möchte und miterleben möchte, oder wie sehr man sich ganz und gar trennt von dieser Ebene. Nicht? Das ist in der Manu Sanghita, da wird das so erklärt, dass das gibt es verschiedene Umgehensweise mit diesem Prinzip. So, es ist, weswegen ich so dieses Thema auch nochmal anspreche, ist einfach, weil viele Menschen sich unter Druck setzen, indem sie sogleich den höchsten Standard versuchen zu imitieren wieder. Imitieren, ne? Da kommt wieder Anglo-Kala an. Und dann in ihrer spirituellen Entwicklung, weil sie nicht das tun, was ihrem Entwicklungsstand entspricht, da kommen sie in ihrer spirituellen Entwicklung zu Fall. Ne? Das ist ein großes Problem. Nicht nur bei der relativ kleinen Hare Krishna Bewegung, sondern das ist es überall. Nicht nur in Religion, so weiter. Deswegen möchte ich euch heute raten, den Unterschied zu verstehen zwischen Anushadan, in den Fußstapfen folgen, indem er den Sinn und den Gehalt einer Sache versteht und ihn entsprechend seines Entwicklungsstandes anwendet, und dem Anukaran, der Imitation, von dem man zu Fall kommt. Das ist wichtig, wenn man sich Prinzipien selber setzt in seinem spirituellen Leben. Selber sehen, was ermächtigt mich, wo komme ich weiter im Leben. Und wie gesagt, wenn du eine Sache machst, die dir gut erscheint, und du musst halt am Anfang 30 Tage durchstehen oder so, also 29, 28, die ist nicht so mathematisch berechenbar, die menschliche Psyche, obwohl der Mensch das immer wieder versucht, aber ist halt da ein bisschen flexibler als in der Mathematik. So, dazu ist eine Disziplin dann sehr wichtig, dass man durchhält. Denn nur so kann es plötzlich zu etwas werden, was bei mir bleibt und was ich dann anwende und was mir immer hilft, was mir immer Hilfe kommt. Wie diese Dinge, die zum Beispiel, von denen ich euch erzählt habe. Ich glaube, ihr könnt diejenigen, die mich kennen, also ein bisschen näher kennen, die können sehen, oh ja, deswegen ist der Sachinanda Swami, macht er manchmal das und sagt er das und macht er das. Deswegen ist er so, wie er ist. Weil dahinter sind eben Prinzipien, die mir helfen in meinem Leben. Ist sehr gut anzufangen an heiligen Tagen. Ich habe zum Beispiel, ich chante mehr als 16 Runden, will ich euch ehrlich verraten. Ich habe immer, addiere immer eine Runde dazu an besonderen Dingen, die für mich besonderen Wert haben, wie zum Beispiel habe ich besonders schöne Darshans, wo ich denke, Krishna hat zu mir gesprochen, oder besonders schöne Kartik-Vertas, tut dann was darauf, weil mir das Kraft verleiht. Oder wenn man sich sagt, heute war ein besonders schönes Fest, heute ist mir was klar geworden, was mir vorher nicht klar war, ab heute mache ich das und das. Und dann hat das die Kraft dieser anfänglichen Verwirklichung und spielt so mit rein. Und ist auch schön, dass dann das ganze Leben da erinnert man sich dran. Ich zum Beispiel manchmal, es ist so spät und dann will ich nicht die extra Runden noch chanten. Und dann denke ich, ich habe es doch damals bei dem und dem Ereignis getan. Also jetzt das. Das ist auch schön. Und dann, natürlich, das schaffe ich jetzt. Aber jetzt, dann kommt man durch diese Erinnerung in diese Atmosphäre dieses besonderen Tages oder dieses besonderen Umstandes, und dann hat man die Kraft, das dann auch zu tun. Man kann mit einfachen Dingen anfangen, die sagen wir mal, also zum Frühstück will ich jetzt mal nicht immer wieder zu viel essen. Ich esse normalerweise eine Schnitte zu viel und bin dann so schwer wie ein Stein und kann nur noch an Schlafen denken nach dem Frühstück. Und dass man mit einfachen Sachen anfängt. Oder ich habe da vielleicht die meisten von euch leben in Beziehungen, wenn man in der Beziehung oder der Partnerschaft sagt, also wenn jetzt meine Frau oder meine Partnerin dies und das sagt, da brause ich eben nicht auf, wie ich normalerweise aufbrause und denke an, wie ich sie am schnellsten unter eine kalte Dusche schieben kann, dass sie zur Besinnung kommt, ne? Sondern dann reagiere ich jetzt anders. Ne? Solche ganz einfachen Sachen kann man anfangen. Und dann möchte ich euch wirklich bitten, das bei Spirit Handling zu tun. Okay, ich lese jeden Tag, ich lese zwar nie was, ich bin so ein absoluter Kulturlümmel, aber ich lese ab heute jeden Tag mindestens 3 Verse aus der Bhagavad Gita. Und so setzt man sich dann Dinge. Und ich sage euch, ihr merkt nach kurzer Zeit schon, was das mit sich bringt. Zum Beispiel mit dem Yoga. Also ich kann jetzt zum Beispiel lange sitzen. Es gab einen Zeitpunkt in meinem Leben, wo ich überhaupt nicht sitzen konnte, so, weil das alles verzogen hatte, die Muskeln. Wenn man alt, ihr werdet auch noch alt werden, ihr werdet merken, das ist das alles anders. Aber jetzt mache ich Yoga und jetzt kann ich so sitzen für Stunden, für Tage, kein Problem. Ist ein bisschen passt alles gut zwischendurch. Und so. Gut. Ja, dann wollen wir jetzt mal sehen. Also ich hätte folgenden Vorschlag zu machen. Ich denke, wir sollten ganz kurz noch die Vyas singen von Indien und dann ein offenes Ende mit Prasada machen. Ist das okay?
Ja.
Ich habe immer gedacht, wenn wir jetzt Prasada essen, dann gucken wir uns nie die Vyas an, weil wir dann, besonders bei, ich habe ja Cremeschnitten mitgebracht, und dann denkt ihr nur noch an Brasten. Ich wollte euch einfach ein bisschen nach Indien führen. Mal dazu hier. Wo ist die Leinwand? Da. Okay. Kommst du vielleicht hier mit Karte? Okay. Danke, dann kommst du auch hier.